Schlussspurt. In weniger als 2 Wochen wird in Amerika gewählt. Auf was setzen die beiden Kandidaten zum Ende dieses Wahlkampf? Wie gross ist die Nervosität beim Donald Trump? Und was ist anders als vor 4 Jahren? Und damit herzlich willkommen zur Entscheidung 2020 im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich rede hier mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia, und wir fangen mit dem an.
You know, when your state is doing great with a pandemic. Pandemic. They're getting tired of the pandemic, aren't they? Getting tired of the pandemic. You turn on CNN, that's all they cover. COVID, COVID, pandemic, COVID, COVID, COVID. You know why? They're trying to talk everybody out of voting. People aren't buying it, CNN, you dumb bastards. They're not buying it.
Pandemic, Pandemic, Pandemic. Der Donald Trump scheint genug zu haben. Sag Alan, wie nervös ist er?
Ja, gegen aussen, für mich macht er jetzt weniger einen nervösen Eindruck, sondern eher einfach einen sehr hässigen. Er hat in seiner ganzen Rhetorik nochmal aufgetragen. Er bezeichnet seinen Gegner Joe Biden inzwischen wirklich stündlich als kriminell, bezeichnet Journalisten als kriminell, er schlägt um sich. Und ja, wahrscheinlich ist leider nur der Vorgeschmack auf das, was jetzt noch kommt.
Du bist ja kürzlich in Florida gewesen, bei der ersten Rallye nach seiner Corona-Erkrankung. Sind dort die Leute, also tut sich das auch auf die Leute übertragen? Sind die auch so drauf jetzt momentan?
Ja, es geht. Also die Rallye sind ja immer so ein bisschen eine Sache für sich. Oder? Das ist ja zum Teil fast ein bisschen festivalmäßig. Was man manchmal am Fernsehen dort sieht, so die Ausschnitte, wo die Leute buhen, zum Beispiel wenn es um die Medien geht und so, die gibt es immer und so. Das sind auch nicht so tolle Momente, gerade wenn man als Journalist mit drin sitzt. Aber insgesamt, es ist gerade eine Stunde lang und so. Und die Leute sind eigentlich dort sehr sicher, dass der Trump gönnt. Sie sind ziemlich froh, fröhlich, feiern sich selber, feiern vor allem den Trump. Und wenn man den Trump an diesen Rallyes erlebt, dann merkt man halt, dass das für ihn halt so eine Art Jungbrunnen ist. Er wird dann halt einfach wirklich 90 Minuten lang abgefeiert wie ein Halbgott. Und das ist ja etwas, was er in Washington nicht kennt. Ja, was es politisch bringt, die Rallyes, ist eine andere Frage. Er mobilisiert damit sicher seine Basis. Und das ist eben auch das Ziel von dem, ob es ihm auch neue Wähler bringt. Ja, zweifelhaft.
Er fängt ja sogar an tanzen, haben wir gesehen.
Also ja, tanzen. Zu YMCA.
Genau, tanzen.
Ich bin schon traumatisiert, ich habe es jetzt 2-mal gesehen. Ich bin jetzt traumatisiert.
Was ihn, glaube ich, jetzt sehr fest stört, das haben wir in dem ersten Clip gehört, ist, dass es ihm zu viel um Pandemie geht, zu häufig um Corona. Er ist auch, scheint auch besonders hässig zu sein auf Anthony Fauci, oder?
Ja, der Fauci ist ja der führende Immunologe von der Regierung, so der wichtigste Berater eigentlich, wissenschaftliche. Und ja, der macht ja schon länger, der arme Fauci muss ja schon länger so ein bisschen auf einem dünnen Grat wandeln. Oder er muss einerseits dem Trump seine ständige Desinformation über die Pandemie kontern, oder? Das er auch macht, er auch im Fernsehauftritt, Interviews und so. Aber er dürfte Trump ja nicht direkt angreifen. Es ist immer so ein bisschen Balanceakt. Ich glaube, insgesamt macht er das ja nicht schlecht. Das sehen wir daran, dass viele Amerikaner in den Umfragen mehr vertrauen als dem Trump, wenn es jetzt um Informationen geht über die Pandemie. Aber ja, der Trump sieht in dem Fauci halt eine Bedrohung. Ich glaube, dann wird die Figur Fauci oder wird ein bisschen zum Symbol. Es geht dem Trump halt darum, dass Corona als Thema, als Problem nicht weggeht. Er sieht den Fauci dann jeden Tag am Fernsehen über das reden. Und das ist nicht gut für ihn.
Und er hat bessere Ratings, das stört mich wahrscheinlich am meisten.
Das ist ein Riesenproblem, ja.
Was ich jetzt interessant finde, jetzt sind wir kurz vor Schluss und wir sehen bei den beiden Kampagnen, was so die grossen Schlussbotschaften sind. Und beim Trump ist es so, also eine von den schrägen Botschaften, die man gehört, ist, dass er sagt, passet auf, wenn Biden gewählt wird, dann lost er am Schluss auf die Wissenschaft.
Ganz schlimm mit der Hoi.
Ein ziemliches Eigengoal, was will er mit dem sagen?
Ja, also aus Sicht von seinen Wählern will ich damit sagen, der Biden, der steht für Regulierungen, quasi viele Vorschriften, so eine Art Halb-Lockdown, wie man es jetzt in Amerika seit 7 Monaten hat, oder? Zumindest in vielen Orten. Und der Trump selber versucht, einen Kontrast zu zeichnen. Also der Biden macht das so, der hört auf all die Wissenschaftler, die euch sagen, Corona ist ganz schlimm. Dabei, wir wissen alle, also das ist Trump seine Deutung, oder, es ist eigentlich nicht so schlimm, lasst euch nicht euer Leben dominieren davon. die Wirtschaft muss wieder aufgehen, alle Schulen müssen wieder stattfinden, physisch und so. Er ist halt, das ist seine Art, den Kontrast zu zeichnen. Wie gut jetzt das, wie gut er das überbringt, ist, glaube ich, ein bisschen fraglich, oder? Aber ja, dass er das versucht, ist auch nicht so überraschend.
Der Biden hat ja sofort aus seinen Aussagen einen Werbespot für sich selber gemacht. Das ist ja noch speziell, oder?
Ja, hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch gemacht. Aber klar, es, also was ein bisschen deprimierend ist an dem, oder, ist, dass jetzt auch nach allem anderen auch die Wissenschaft ja jetzt auch, also zumindest als Kampfbegriff, auch Teil des Wortes von dieser politischen Polarisierung. Oder? Also wenn man, in meiner Nachbarschaft hat es ein paar Nachbarn, die haben auf dem Auto hinten einen Sticker drauf, «I believe in science» oder «I'm a scientist». Oder sonst irgendwelche Bekenntnis für Wissenschaft. Und ich meine, das, und mit dem, das ist eine Art Kurzversion davon, von ich bin demokratisch, ich wähle Biden. Das ist irgendwie auch schon ein bisschen deprimierend, oder? Also, dass das eine Art zum Kampfbegriff wird.
Das ist das Erbe von der Trump-Ära, dass man wieder zwischen Meinung und Fakt wird man so unterscheiden in Zukunft. Das wird wahrscheinlich ein recht langer Weg sein, bis man wieder dort ist, wo man war, bevor der Präsident
Trump. Es hat ja schon vor dem Trump angefangen, oder? Die Debatten über Kreationismus und Klimawandel, oder? Wo ja bei den Republikanern, bei den Konservativen schon vor dem Trump eine extreme Wissenschaftsskepsis rum ist. Aber ja, der Trump ist jetzt quasi am Spruchrohr, am grössten, oder, was es gibt auf der Welt, und ventiliert das Zeug einfach jeden Tag raus. Klammer auf, auch seine Verschwörungstheorie, der QAnon, die er die ganze Zeit umarmt, oder? Da die irren Leute, die sagen, eben, Demokraten, das ist alles ein Kinderschänderring, wo irgendwie das Blut trinkt von Kindern und alles Zeug, oder? Wenn der Präsident von der Vereinigten Staaten sich von so Zeug nicht distanziert, sondern sogar erhofft, dass er noch ein paar Wähler bringt, dann haben wir halt das Problem.
Hey, in zwei Wochen, weniger als zwei Wochen, wird jetzt tatsächlich gewählt. Sag schnell, aktueller Wasserstand. Es ist immer noch so, Biden ist in den Swing States vorne. Wir haben es letztes Mal schon angedeutet. Vielleicht muss man es jetzt nochmal wiederholen. Was ist der Unterschied zu vor 4 Jahren, wo er so ähnlich ausgesehen hat bei der Hillary Clinton?
Ja, also die Parallele ist ja, dass der Biden in der Umfrage ähnlich weit vorne liegt wie Clinton zum genau gleichen Zeitpunkt vor 4 Jahren. Und das ist das, was glaube ich, allen Angst macht, wo jetzt hoffen, dass der Trump abgewählt wird. Sie sagen dann, ja gut, aber letztes Mal hat es auch so ausgesehen, und was ist diesmal anders? Ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die anders sind. Es sind eigentlich ja, vielleicht 3 Sachen. Oder? Also 2016, vor 4 Jahren, hat man viele unentschiedene Wähler gehabt, die nicht gewusst haben, für wer sie werden wählen. Und in den letzten Minuten, das hat man dann gesehen, in den Nachwahlbefragungen sind die überwiegend für Trump gewählt. Und diesmal gibt es von diesen Leuten viel weniger. Die allermeisten Amerikaner haben ihre Meinung gemacht. Sie sind entweder für Trump oder gegen ihn. Und das ist eigentlich schon länger so. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Biden zwar keine Begeisterung auslöst. Wir haben ja auch schon oft gewitzelt über das, wie er am Auftritt. Aber Fakt ist, er ist viel weniger verhasst als Hillary Clinton. Oder man kann über Gründe jetzt so lange reden, die Hillary als jahrelanges Feindbild von der Konservativen, Sexismus, was sicher auch eine Rolle spielt, hat auch ihre vielen eigenen Fehler. Aber sie ist einfach so, sie ist viel unbeliebter gewesen, als der Biden sie war. Und ja, ich glaube, die zwei Sachen, die sprechen eher für Biden. Und der dritte Unterschied, da ist meine Meinung noch völlig offen, das ist halt der Umstand, dass die Wahl jetzt in dieser Pandemie stattfindet, oder? Man weiss nicht wirklich, wer geht wählen, wie, wenn. Und es ist eine Unsicherheit da und die wird von Trump auch geschürt. Also, Klammer auf, oder? Zum Beispiel ist es ja so, dass Trump-Kampagnen eigentlich die einzigen sind, die wirklich von Tür zu Tür gehen, um den Leuten zu sagen, gehen wählen, werfen durch ein Gouverne. Die Demokraten machen das wegen der Pandemie schon länger nicht mehr. Da weiss wer nicht wirklich, oder? Wie wirkt sich das aus? Ja, das sind so, glaube ich, die Sachen.
Okay, am 3. November ist Wahlnacht. Aber technisch gesehen, jetzt sind viele Staaten, da hat die Wahl eigentlich schon angefangen, oder? Kannst du es technisch ein bisschen durchführen, wie das jetzt genau abläuft in den verschiedenen, also nicht in allen Staaten, aber vielleicht auch ein bisschen allgemein?
Also die Wahl hat wirklich schon lange angefangen. Eigentlich sind schon jetzt, zu dem Zeitpunkt, so viele Amerikaner gewählt wie noch nie in einer Wahl. Also darum der Begriff Wahltag ist eigentlich beziehungsführend. Und es ist halt so, dass viele Staaten haben wegen der Pandemie umgestellt, also die Mehrheit, haben es relativ einfach gemacht, brieflich zu wählen. Das war vorher in vielen Staaten eher schwierig gewesen. Man musste eine Ausrede oder einen Grund haben, warum man jetzt nicht kann persönlich stimmen und so. Das ist jetzt in vielen Staaten abgeschafft worden und viele Leute machen von dem Gebrauch. Sie tun entweder ihre brieflichen Wahlunterlagen einschicken per Post, aber weil das auch kontrovers war, weil die Post nicht mehr so gut ist, wie sie auch schon war, gehen sie es auch persönlich einwerfen zum Teil, in sogenannten Dropboxes. Das ist das eine. Und das andere, haben vielleicht gewisse Zuhörer auch schon die Bilder gesehen, oder? Es gibt jetzt schon Early Voting, heisst das. Also die Leute können schon jetzt an vielen Orten persönlich ihre Stimme abgeben im Wahllokal und stehen dort auch zum Teil furchtbar lang an, um das zu machen.
Warum steht man eigentlich so lang an, um seine Stimme
abgeben? Ja, also ein Teil...
Warum ist das so wahnsinnig kompliziert?
Ja, es ist also ein Teil ist, glaube ich, einfach nicht sehr gut die Organisation. Ein Teil ist auch, das wäre dann jetzt Thema für eigenen Podcast, oder? Es fällt ein bisschen auf, dass die meisten Schlangen sind tendenziell in Gegenden, wo viele Schwarze wählen, viele Minderheiten, in den städtischen Gebieten. Dort hat man ja auch in den letzten Jahren auch viele Wahllokale abgebaut. Und dort kommt es einfach tendenziell eher zu längeren Warteschlangen. Das ist ein bisschen so, das kann man unter dem Kapitel Wählerunterdrückung zusammenfassen. Ich glaube aber, diesmal gibt es wirklich auch noch, die Pandemie spielt eine Rolle, das ist jetzt einfach komplizierter, weil alles wird dann desinfiziert und die Leute müssen Abstand haben. Darum sind die Schlangen auch grösser und so. Ich glaube, diesmal hat vieles einfach damit zu tun mit der technischen, logistischen Durchführung von diesen Wahlen. Aber ja, es ist ja schon ein bisschen, also eben in Georgia zum Beispiel, der meinte, Staat, sind die Leute letzte Woche 10 Stunden angestanden, um ihre Stimme abzugeben. Und ich meine, für eine Demokratie ist das... ein bisschen schwierig, oder? Also, dass es mit den Leuten so schwierig macht, um zu wählen, sollte ja eigentlich nicht sein, könnte man meinen.
Eben, du hast gesagt, viele Staaten kann man jetzt einfach brieflich stimmen. Es hat jetzt schon angefangen. Wann werden denn die ersten belastbaren Resultate zu erwarten sein?
Ja, das ist halt wirklich die grosse Frage. Also, es gibt schon eine Möglichkeit, alle sagen jetzt, das wird sicher nicht in der Wahlnacht passieren. So ist es schon nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Biden wird oder der Trump ganz deutlich gewinnen, dann hat man wahrscheinlich aus Florida, vielleicht auch aus ein paar anderen Staaten an der Ostküste schon relativ früh einigermaßen belastbare Resultate. Aber wenn man nicht davon ausgeht, dass es ein ganz klares Resultat gibt, sondern dass es in irgendeiner Form, wie es eigentlich immer ist, in den letzten Jahren knapp ist, dann wird es wahrscheinlich ein paar Tage gehen, bis man wirklich zweifelsfreie Resultate hat. Oder vielleicht sogar noch länger. Oder? Und das hat damit zu tun, etwas, was als Schweizer für uns ein bisschen, also für mich ist das ein bisschen, ich verstand das ehrlich gesagt nicht, warum sie das nicht geschafft haben. In vielen Bundesstaaten dürfen sie die Stimmzettel erst anlängen am Wahltag selber, zum Teil sogar erst, wenn die Wahlurnen geschlossen sind. Also die brieflich abgeschickt worden sind. Das ist zum Beispiel in der Schweiz anders. Also in Basel-Stadt, wo ich vorher gewählt habe, dort dürfen sie immer am Samstag alle Gouverts schon aufschlitzen. Und dann ja, am Sonntag haben wir dann um 12 Uhr das Resultat am Mittag. Oder? Und 95% der Stimmen jetzt in Basel-Stadt sind, glaube ich, briefliche Stimmen. Und da ist es einfach so, dass haben sie nicht geschafft. Auch aus politischen Gründen haben sie sich zum Teil nicht einigen, die Gesetze noch zu ändern, die Wahlgesetze. Und jetzt hat man auch die Situation, dass zum Beispiel in wichtigen Swing States wie Pennsylvania, da will man sehr lange nicht wissen, was das Resultat ist.
Das heisst, alles wäre besser, wenn sich Amerika Basel zum Vorbild
Sowieso. Auch zum Beispiel, wenn sie einen schönen Fluss ankriegen würden in Washington, wo man schwimmen könnte.
Kommen wir bleiben kurz bei den Wahlen. Noch etwas, ein Thema, das völlig untergeht, ist, dass in vielen Staaten während der Wahlnacht, während dem Wahltag, auch der Senat neu bestimmt wird. Ein Drittel wird, glaube ich, neu bestellt, oder? Wenn ich es recht im Kopf habe. Und das ist auch für einen weiteren Verlauf von der amerikanischen Politik recht ziemlich entscheidend, weil es ist durchaus möglich, dass der Senat, der jetzt republikanisch dominiert wird, kippt, oder?
Ja, vor einem Jahr hat das eigentlich noch niemand wirklich für wahrscheinlich gehalten, aber inzwischen sieht es ein bisschen aus. Der Grund ist einfach, wenn man den Umfragen glaubt und der Trump ist wirklich so schlecht da, dann zieht er mit dem halt die republikanischen Senatoren in einigen Bundesstaaten, nicht in allen, aber in den etwa 10 Bundesstaaten, wo es umkämpft, diese Senatsrennen gibt, zieht er eigentlich mit sich unter Wasser ein bisschen. Das ist eine Dynamik, die am Laufen ist. Und ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist eigentlich wahnsinnig wichtig, was mit dem Senat passiert. Also, man muss vielleicht zuerst sagen, das Repräsentanthaus, das wird sowieso demokratisch bleiben. Das kann man jetzt schon sagen. Aber der Senat ist eigentlich in vieler Hinsicht die wichtigere Kammer auch, kann ja Richter nennen, Minister bestätigen, all das Zeug. Und es ist wirklich so, also wenn jetzt der Biden gewählt würde, dann hängt es massiv davon ab, ob er seine Wahlversprechen, seine quasi legislative Agenda, quasi, ob er das kann umsetzen, hängt dann maßgeblich davon ab, ob Demokraten auch im Senat eine Mehrheit haben. Sonst nützt das eigentlich alles nichts, oder? Mhm. Oder vieles nicht. Es gibt schon viele Sachen, die der Präsident kann machen kann. Und der Kongress hat ja auch Trump gemacht. Aber er bräuchte ja eigentlich, um jetzt wirklich etwas zu machen, den Senat. Und ja, es geht immer ein bisschen unter im Moment. Ist auch klar irgendwie, oder? Aber es ist sehr wichtig. Yeah.
4 Sitze brauchen sie, glaube ich, oder? Demokraten.
Ja, genau. Also im Moment haben die Republikaner 53 zu 47 Stimmen Mehrheit. Der Vizepräsident kann ja immer jeweils den Stichentscheid geben, wenn es ein Patt gibt. Und die Demokraten werden sicher einen Sitz verlieren im tiefkonservativen Alabama. Dort haben sie letztes Mal ein bisschen glücklich einen in einer Nachwahl bekommen. Und darum, wenn man es zusammenrechnet, dann brauchen sie eigentlich 4 Sitze, wenn der Biden Präsident wird, zusätzliche. Und falls der Trump Präsident würde und sie gleich den Senat würde erobern, Demokraten, was nicht ein sehr wahrscheinliches Szenario ist, dann müssen sie eigentlich 5 zusätzliche Sitze haben. Okay. Aber da sind wir jetzt schon im Gestrüpp von der zum Teil auch nicht sehr wahrscheinlichen Szenario.
Gut, es gibt ein paar sehr interessante Rennen, glaube ich, oder? In North Carolina, der eine Republikaner hat jetzt Corona und kann auf einen Campaign Trail und sein Gegner, dem ist rausgekommen, dass er ausreichliche Affären hat. Also, am Schluss kommt es auf so Geschichten
drauf an, wer am Schluss im Senat. Ja, zum Teil ist es auch sehr lokal, aber das ist schon, also das ist ein wichtiger Punkt, oder? Früher war es ein lokaler als heute. Früher war es so, es war sehr ausgeprägt, dass die Amerikaner so ein sogenanntes Ticket-Splitting gemacht haben. Sie haben zum Teil gesagt, okay, ich wähle Demokrat zum Präsident, aber einen Republikaner als Senator, damit es auch ein kleines Gegengewicht gibt. Und das sieht man heute fast nicht mehr. Das ist verschwunden. Und darum ist es eben so wichtig, was die nationale Politik, wie es dort steht. Oder? Und wenn der Trump unbeliebt ist, dann zieht das eben auch aus dem Grund die Republikaner in den Bundesstaaten mit ab.
Aaron, du bist jetzt seit etwa 2,5 Jahren in Amerika. Jetzt ist tatsächlich fast 3 schon. Jetzt ist dann tatsächlich der grosse Wahltag quasi der Höhepunkt von dieser Zeit wahrscheinlich mit dem Höhepunkt. Was machst du während der Wahlnacht?
Ja, es ist wirklich noch ein bisschen unklar. Also, wenn der Trump selber im Weißen Haus ist in der Wahlnacht, wenn also ein das Zentrum ist, dann würde ich wahrscheinlich am Morgen in Pennsylvania unterwegs sein. Das ist eben Swing State, nicht so weit weg von hier, und so oben die Wahlnacht in Washington sein. Wenn jetzt Trump doch noch Florida geht, was offenbar eine Möglichkeit ist, dann würde ich vielleicht auch Florida. Das ist alles noch ein bisschen unklar. Man muss ja auch sagen, es ist eine andere Wahl als sonst. Oder? Es gibt nicht eine grosse, normalerweise, oder hat man in der Wahlnacht hat beide Kampagnen irgendwelche Feste vorbereitet, wo sie dann ihre Reden halten. Mhm. Das gibt es ja alles nicht physisch. Es ist sehr eingeschränkt. Oder? Es ist ja vieles virtuell, auch in der Wahlnacht.
Mhm. Was sicher ist, wir werden uns am Wahltag irgendwann mal hören. Sondersendung, Entscheidung 2020. Weil ich glaube nicht, dass wir über alles geschwätzt haben, oder?
Immer noch nicht.
Alan, merci vielmals. Das war wieder die Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von der Medien zu den Wahlen in den USA, wo jetzt tatsächlich bald stattfinden. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, ratet, uns Kommentare schickt, Fragen und so weiter. Macht's gut, bis bald. Ciao zusammen.